Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs. Herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Ich bin Brockhoff.
Hallo, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, um den HörerInnen mal so kurz zu erzählen, was sie heute erwarten wird. Also natürlich möchte ich gleich zu Beginn, kannst du auch gleich loslegen, dass du dich so ganz kurz vorstellst, so was, wer du bist, was du für Musik machst. Vielleicht kommen noch ein paar Fragen von mir dazu. Natürlich wollen wir dann über deine Musik sprechen. Dieses Jahr kommt von dir auch noch eine LP raus. Die hast du auch schon auf Instagram ein bisschen angeteasert. Da kommen natürlich ein paar Fragen, um noch weiter vielleicht noch was rauszukitzeln, wer weiß es denn. Und ich glaube, wir werden auch, weil ich dich gerade heute hier habe, ein bisschen über das Thema Frauen und Musik und Booking und Auftritte und so weiter, was immer ein großes Thema ist, sprechen. Wie wir das verpacken, werden wir gleich im Gespräch sehen. Jetzt darfst du erstmal starten und dich ganz kurz vorstellen.
Jo, ich bin Brockhoff und ich mache so Indie-Rock-Musik mit sehr viel so 90s-Gitarrenrock-Einflüssen, würde ich sagen. Genau, und ich bin aktuell in Hamburg based und arbeite gerade an meinem Debütalbum, welches dieses Jahr noch rauskommt. Und habe zuvor so zwei EPs veröffentlicht und ich glaube, meinen ersten Song habe ich so 2000, oh Gott, ich bin ganz, ganz schlecht, aber so mit, ich glaube 2022, 2022 habe ich meinen ersten Song als Brockhoff veröffentlicht und seitdem zwei EPs veröffentlicht, genau.
Was war der erste Song, den du veröffentlicht hast?
Second Floor.
Mhm. Okay. Also ich mache mich ja immer ein bisschen so schlau und stöber dann durch die ganzen Geschichten durch, aber manchmal grabe ich mich auch nicht so tief rein, weil wir wollen ja nicht nur in der Vergangenheit drüber sprechen, sondern eben auch den aktuellen Stand und überhaupt prinzipiell über deine Musik. Um den HörerInnen so ein Gefühl zu geben, Indie-Rock ist natürlich, oder überhaupt der Indie-Bereich ist natürlich ein ziemlich großer Bereich. Wenn du so versuchen würdest zu beschreiben, wo liegen so deine Einflüsse, um das musikalisch zu beschreiben, also nicht nur die Einflüsse, die du gerne hörst, sondern die sich vielleicht eventuell dann auch in Teile davon in deiner Musik widerspiegeln, dann bekommen die HörerInnen so eine kleine Vorstellung, kleine Idee, auf was auf sie zukommt, wenn sie dich da hören. Ja, wenn sie dich noch nicht kennen. Ich gehe natürlich davon aus, dass sie dich schon ganz viel kennen.
Ja, also bei mir witzig, dass du das gerade so zweigeteilt hast. Bei mir deckt sich das sehr, 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 also die Musik, die ich höre gerne und die Musik, die mich dann auch letztendlich inspiriert und die sich, glaube ich, auch in meiner Musik wiederfindet. Und das ist vor allem, also jetzt auch gerade, wenn ich ans Album denke, sehr viel so Alanis Morissette, Sheryl Crow und The Cardigans. Bin ich auch großer Fan. Das sind ja auch wirklich so erst in den 90s, da war ich ja eigentlich gar nicht auf der Welt. Aber das habe ich quasi alles so nachgehört. Und so aktuellere Sachen sind so Soccer Mommy, Berber Doobie, natürlich hat mich auch Phoebe Bridgers, oder ich sage das jetzt so natürlich, aber das, damit hat es bei mir tatsächlich so angefangen, dass ich mir auch in so eine Indie-Rock-Schiene...
Also höre ich ganz viel tatsächlich, dass da schon ein ziemlich großer Einfluss herkommt.
Ja, genau, also so die... Also vor allem Bands und Musikerinnen aus den USA und auch UK-Bands viel.
Das sind ja schon so im Großen und Ganzen, wenn ich so das Ganze nehme, auch schon weibliche Stimmen. Also auch wenn es keine Solokünstlerinnen sind, auch bei den Cardigans ist ja auch eine weibliche Stimme. Liegt es daran, dass du dich damit eher identifizieren kannst?
Ja, voll. Also das ist auch so spannend, finde ich, wenn ich es auch mit anderen Freundinnen, aber auch Freundinnen vor allem vergleiche. Ich höre auf jeden Fall so 90% female fronted artists, flinter artists. Und also das war einfach schon immer so. Und natürlich macht das auch Sinn, dass ich mich so seit meiner Kindheit dann irgendwie vielleicht mehr angesprochen fühle von Flinterpersonen, weil die eben auch mehr über Themen singen, Themen besprechen in Songs, die, und auch aus der Sichtweise vor allem, die ich natürlich mehr nachfühlen kann, die mich dann irgendwie mehr betreffen. Also irgendwie ist es ja auch sehr naheliegend, aber trotzdem natürlich nicht selbstverständlich vielleicht, aber das ist bei mir irgendwie echt krass, also dass ich größtenteils ja, Flinter-Musikerinnen höre. Ja, und es war auch schon immer so.
Klingt erstmal so aus dieser Schiene, was mich abholt, also auch themenmäßig abholt, klingt das schon mal ziemlich logisch. Allerdings gibt es ja eben bei der Musik eben auch zwei Bestandteile. Einmal der Text und die Musik. Und das kann ja auch, ich will jetzt nicht die Lanze für die Männer brechen, wir sind ja gerade auch hier, um die Lanze im musikalischen Bereich für die Frauen zu brechen. Aber natürlich kann es dann auch, wenn es musikalisch ist, die Männer ich denke jetzt an Indie-Bereich, an Foo Fighters, die vielleicht nicht so die Themen aufgreifen, die die jungen Frauen vielleicht berühren, aber deswegen.
Also ich glaube, es gibt auch Foo Fighters Songs, die kann ich auch mega fühlen. Genauso wie ich bin großer Fan von jetzt gerade zum Beispiel Wonder Horse, ist auch eine meiner Lieblingsbands. Ja. Oder Fontaines D.C., ich auch wahnsinnig großer Fan von. Also ich kann auf jeden Fall auch einige männliche Kollegen aufzählen, aber ich meine, irgendwie musste ich nie darauf achten und trotzdem war es irgendwie automatisch, dass ja so 80-90% einfach Künstlerinnen in meinen, gut, ich höre halt auch keine Playlists, ich höre eher so Alben, aber das ist quasi ja alles, was ich höre, ist eher so Flinter dominiert und es ist gar nicht so, dass ich das jetzt bewusst mache oder so, es ist einfach automatisch.
Noch einmal ein bisschen zu dem zu kommen, was du vorher gemacht hast. Vielleicht auch für die HörerInnen, vielleicht kennen sie ja sogar was von dir oder so. Was ist so der, oder zumindest bei deinen Fans der beliebteste Song oder was ist der am meisten gespielt wurde, um da mal so einen Schlenker hinzukriegen, weil vielleicht sagen die HörerInnen, ach, guck mal, habe ich doch schon mal gehört.
Ich glaube, das wäre bei mir am ehesten der Song Sharks. Das war auch einer der ersten Songs, die ich veröffentlicht habe. Und da hatte ich so das Gefühl, der kam. Also es ist halt auch immer so voll schwer zu sagen, nur anhand vielleicht von irgendwelcher Zahlen oder so. Aber auch irgendwie dann live oder auch vom Gefühl, was bis heute irgendwie noch so den meisten vielleicht auch hängen geblieben ist, würde ich schon sagen, dass es der Song ist. Ist auch nach wie vor einer meiner Lieblingssongs.
Ja, ich glaube, das mit dem Live ist auch so eine Geschichte, die man wahrscheinlich als Künstlerin da auf der Bühne am ehesten auch, wo man direktes, ungefährdetes Feedback irgendwie kriegt. Warum jetzt irgendein einzelner Song gestreamt wird, weiß man so und so immer nicht. Vielleicht, weil er mal ein Glück hatte und er ist in irgendeine Playlist reingeraten. Aber so ein unmittelbares Feedback vom Publikum direkt, gerade bei Live-Konzerten, wo die merken, okay, bei dem gehen sie am meisten ab oder da kommen auch die meisten Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass deine Setlist so extrem lang ist, dass die sich dann unbedingt einen Song wünschen, den du immer wieder spielen sollst, weil dafür ist dein Material noch nicht so weitreichend, dass du irgendwelche
Songs... Das wird es bei mir nie geben, dass ich das Publikum Songs wünsche, das kann ich jetzt schon mal sagen.
Ach, wer weiß das denn? Wer weiß das denn?
Nee, aber du hast voll recht, also ich finde es auch immer wieder spannend, so durch Live zu merken, welche Songs gerade irgendwie ja, gut ankommen. Ist natürlich auch sehr unterschiedlich, aber es war schon immer so, dass man, also wir haben auch oft oder ich habe in meiner Liveband oft auch irgendwie Sets verändert. Wir haben immer schon viel auch so experimentiert von Gig zu Gig. Das ist gar nicht so, dass wir dann so über ein Jahr dieselbe Setlist gespielt haben. Aber trotzdem hat man irgendwie, gab es immer so phasenweise, dass man gemerkt hat, irgendwie, das sind jetzt so die ein, zwei, drei Songs, die wir irgendwie gerade auf jeden Fall nicht aus dem Set kicken wollen würden, weil die irgendwie eigentlich immer gut ankommen. Das ist schon spannend und das sagt dann irgendwie auch mehr aus für einen selber natürlich, als jetzt vielleicht mal höhere Klickzahlen bei einem Song. Weil also, dann in irgendeiner Playlist gelandet ist oder so.
Was ich mir ganz schwierig vorstelle, ist, wenn selbst Künstler, die jetzt schon länger spielen, dann so aufgrund von irgendwelchen Wünschen, weil es einfach damals der Start war oder der größte Hit und dann irgendein bestimmten Song immer wieder spielen müssen und den eigentlich schon gar nicht mehr hören können, aber sie sagen, okay, eigentlich wollen das unsere Fans oder meine Fans haben und ich spiele jetzt Song XY zum, keine Ahnung, wie viel Mal, tausendsten Mal auf der Bühne. Oder
ja. Das ist, und dann kommen so wilde Variationen manchmal dabei auch
das
raus,
kann weil die
dann
keinen cool
Bock
sein.
Haben, den Song so zu
das
spielen.
Das kann schon wieder cool sein, aber so ja. Diese, ja, ich weiß nicht, also ich stelle mir das ganz schwierig vor, dann immer wieder zu sagen, okay, und der wird, den wollen sie immer wieder hören und wir spielen ihn auch immer wieder oder so. Ich weiß nicht, wie lange du Musik machen wirst. Ich hoffe,
da bin
sehr lange.
Ich noch sehr, sehr weit.
Du stehst mir um sowas in den Startlöchern. Aber trotzdem, du lebst auch, wie alle Künstler eigentlich in deinem Bereich von den Auftritten, von den Live-Auftritten. Und da finde ich ganz spannend, wie du dir dein Publikum erarbeitest. Du bist einige der wenigen Künstler, Künstlerinnen in diesem Bereich, in dieser Größenordnung, die eben auch schon relativ viel zum Beispiel in England unterwegs sind und sich da eine Fanbase aufbauen. Wie kam das? Hast du schon Bezug gehabt dazu? Weil gerade, ich weiß, von anderen Bands ist es auch gerade nach dem Brexit nicht gerade so einfach, eine Tour in England zu planen. Es war vorher, soll es wohl noch ein bisschen leichter gewesen sein. Hast du Bezug zu England oder wie, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, dieses Wagnis zu machen und du spielst ja nicht gerade wenig da und hast auch nicht wenige Fans dort.
Ja, genau, also ich hatte 2022, im Winter 2022, die Möglichkeit, Paolo Nutini dort zu supporten, okay. Also in Europa und eben aber auch in der UK und das war so das erste Mal, dass ich dort gespielt habe. Und das waren dann eben nicht nur die Paolo Nutini Support Shows, sondern wir haben das dann so verbunden und auch noch zwei, drei weitere kleinere eigene Shows da gespielt. Das war so der erste Anknüpfpunkt sozusagen. Und also genau, es ist übelst aufwendig da zu spielen. Es ist halt so sau teuer und aufwendig jetzt durch Brexit. Aber es macht auch immer wieder mega Spaß. Ich war bisher, glaube ich, immer krank, als wir da waren.
Oh, nein.
Aber trotzdem geil. Und dann haben wir jetzt auch letztes Jahr habe ich San Cisco, die Band aus Australien, dort supported, eine Tour lang in der UK. Das waren, glaube ich, so 5, 6 Shows. Und dann im Oktober meine ersten Headline-Shows dort gespielt und auch im Mai auf diesem Great Escape Showcase Festival. Also es gab so verschiedenste Anlaufstellen und es war halt voll schön, dass das mit der Support-Tour für San Cisco geklappt hat. Letztes Jahr und dass ich deswegen auch dann im Oktober meine ersten 2 Headline-Shows da spielen konnte. Das war mega aufregend. Und ist natürlich für mich auch so, also ein riesen Traum, irgendwie da auch mehr stattzufinden, weil die Musik, die ich halt konsumiere und die mich inspiriert, kommt zum größten Teil eben auch dort her. Deswegen ist es ja irgendwie auch vielleicht nur logisch, dass man da auch irgendwie so ein bisschen stattfinden mag. Und deswegen hat mich das übelst gefreut, dass wir da schon paar Möglichkeiten hatten, live zu spielen.
Dann muss es aber auch so gewesen sein, dass die Resonanz vom Publikum oder von Leuten, die da mit dir unterwegs sind oder die, wo du supportest hast und so weiter, die muss ja schon so gut gewesen sein, dass du gesagt hast, okay, das ist zwar aufwendig, kostspielig oder was auch immer, aber das fixt sich schon ein bisschen an, das dort auch weiter zu versuchen. Weil viele sagen, trauen sich dann gar nicht erst. Du hast die Chance gehabt durch Support, da hast du so eine Tür, so einen Fuß in die Tür zu kriegen und dann muss es auch funktionieren.
Ja, das stimmt. Ich habe auch echt irgendwie das Gefühl gehabt, dass diese Indie-Rock-Grunge-Szene ist da einfach auch viel, natürlicher, viel ausgebreiteter, einfach viel mehr vorhanden überhaupt als in Deutschland. Da sind ja schon sehr, sehr deutliche Unterschiede zu erkennen. Und irgendwie war es auch ein schönes Gefühl, dann so als Deutsche dorthin zu kommen und ja, internationale Musik oder englischsprachige Musik zu machen und dort halt ernst genommen zu werden und dass die Leute dann die Musik auch fühlen, das ist irgendwie auch nochmal so ein anderes, eine andere Art von Kompliment, was das oder von Gefühl, was das in mir auslöst, weil es ist natürlich auch spannend, irgendwie zum ersten Mal dort Shows zu spielen auf Englisch zu moderieren, was sich sehr gut für mich angefühlt hat, weil ich ja auch Songs auf Englisch schreibe und singe. Mhm. Deswegen fühlte sich so eine Show auch total rund an irgendwie auf Englisch. Ich war natürlich bei den ersten Shows auch so mega nervös, aber jetzt so zuletzt habe ich irgendwie gemerkt, dass mir das sogar leichter fällt, auf Englisch manchmal eine Show zu moderieren, weil es irgendwie natürlich auch ist, wenn ich dazwischen natürlich auf Englisch auch meine Texte singe, dazwischen irgendwie auf Englisch mal was dazu zu sagen. Also all das waren so voll die spannenden Experiences dort und so, ja, glücklich hat es mich irgendwie gemacht, dass das dann da auch gut ankam und dass die Leute das da, ja, genommen haben, weil dort einfach viel mehr, glaube ich, auch so eine Szene dafür da ist. Und in Deutschland ist es ja schon auch immer noch so, dass sehr wenig so Indie-Rock und Rock stattfindet, auch auf Festivals, vor allem auch Flinterfronted Indie-Rock. Und ich glaube, das ist da drüben nicht so. Und deswegen, ja, ist da vielleicht auch so ein bisschen mehr noch so eine Offenheit da.
Zu den Flinterfronted kommen wir gleich noch. Woher kommt aber prinzipiell, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber was meinst du, woher das kommt, dass die Szene für diese Art von Musik, also Indie, Rock, Crunch, so, also nein, aus den 90ern, so Anfang 2000 bis Anfang 2000 oder wie auch immer, dort mehr ausgeprägt ist, liegt es oder könnte es daran liegen, dass du eben dort mehr Erfolg hast, weil du auf Englisch singst und die paar Bands, die es hier vielleicht gibt, die sowas machen, vielleicht dann doch es auf Deutsch hier eher versuchen, weil sie nicht so rauskommen oder genau. Hat das mit der Sprache zu tun? Funktioniert es auf Deutsch nicht so gut? Oder
erstmal muss ich auf jeden Fall, allerdings ist es ja auf jeden Fall nicht so, dass ich dort mehr Erfolg habe als hier, also es ist gerade noch so voll in den Kinderschuhen, würde ich sagen, da so die allerersten.
Nein, es geht gar nicht um den Erfolg da, sondern warum, du hast ja selber gesagt, dass diese Szene für diese Musik dort voll, größer ist als hier.
Ich glaube, also ich kann mich so gut nicht mit der musikalischen Historie dieser beiden Länder aus, aber ich, also soweit ich zurückgucken kann, fallen mir keine deutschen und deutschsprachigen, also nicht gar keine, das stimmt nicht, aber super wenig, Indie-Rock-Grunge-Acts ein. Also und bei der britischen oder auch in den USA-Szene, da geht das ja viel, viel weiter zurück. Also da ist, glaube ich, viel mehr Kultur hinter und viel mehr, also viel, viel länger schon.
Ja, das kommt auch durch diese ganzen College-Rock-Geschichten, wo die damals viel mehr gemacht haben.
Und in Deutschland ist halt irgendwie, ja, was, also da ist, denke ich, immer noch mal wieder so, Wir sind Helden war vielleicht noch haben so Highschool-Rock-Vibes. Für mich ist so immer so die einzige Band, die mir so einfällt, die ich so kenne. Bestimmt vergesse ich da jetzt auch welche.
Gibt's mit Sicherheit, darum geht's auch gar nicht.
Aber das ist halt schon ein Unterschied. Die Szene, weiß ich gar nicht, ob das halt mal gab in Deutschland oder von deutschen Bands aus, ist ja irgendwie andere Genres dann da mehr vertreten.
Ja, ja. Also ist einfach so eine Frage, die mich einfach so interessiert, wenn man so die Musik, ich habe die Musik damals auch schon gehört und habe es auch geliebt und es gab tatsächlich auch zu einem Zeitpunkt damals hier in Deutschland nicht viel, was, also gibt Sachen, die ähnlich sind, also mit späten Punk-Geschichten oder sowas, die dann noch viele Anleihen dran haben. Gibt es auch viele gute deutsche Bands, die das noch weiter fortführen, aber es ist nicht oftmals nicht so der Touch da. Also ich habe tatsächlich, kannst du dir mal anhören, empfehle ich dir weiter, habe ich im Podcast gehabt, ganz unbekannte Band heißt The Morning Post. Kannst du dir mal aufschreiben, waren bei mir im Podcast, machen aber genau diese Musik. Nicht auf Deutsch, auf Englisch, aber die passen genau in diese Richtung rein. Also
aber die sind aus Deutschland, oder wie?
Die sind aus Deutschland, genau.
Ja, cool, höre ich mir mal an.
Also es gibt sie noch, aber kannst du ruhig mal anhören. Da kannst du mir irgendwann mal schreiben, wie es dir gefallen hat.
Ja.
Bleiben wir aber bei dir und bleiben auch schon ein bisschen bei den Female-Geschichten. Bleiben aber noch bei den Konzerten. Wie sieht denn der Besuch aus? Also wenn wir schon sagen, es gibt viel weniger Female-Artists, ob Female Fronted oder bei der Band oder Solo. Wie sieht es bei der Besucherzahl aus? Sind dann mehr Männer, mehr Frauen, mehr, welche Personen hast du dort? Oder ist es breit gemischt? Oder?
Generell jetzt einfach bei Shows. Das finde ich ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich selbst noch gar nicht so viele so eigene Headline-Shows gespielt habe. Also eine Headline-Tour habe ich schon gespielt. Aber sonst viel so auf Indie-Festivals. Aber da ist es, würde ich sagen, durchmischt. Aber es ist schon auch so, dass eher ein bisschen älteres Publikum ist, die, glaube ich, dann so dieses 90s-nostalgische fühlen. Also, oder das kriegt man ja auch so als Feedback, so dass es die eben auch erinnert an dann irgendwie so Cardigans oder so. Und das ist ja nun mal nicht unbedingt das, was die jungen Leute heute hören.
Nicht alle, nee.
Genau, aber
ist es eher noch durchmischt. Weil du auch selber gesagt hast.
Aber schon
hast,
eher, ne? In Deutschland vor allem auch eher teilweise schon auch eher männlich und auch eher Ü40 manchmal. Also, ja.
Ich glaube, dann kommt es doch mal persönlich auf die Videos an, weil du selber gesagt hast, du bist jemand, du machst die Musik, du hörst sie aber auch und dementsprechend würdest du ja dann auch, wärst du eine der Frauen oder der weiblichen Personen, die dort hingehen würden.
Ja, voll.
Ich habe gedacht, ob es da vielleicht so eine Schnittstelle gibt, dass es da irgendwie, oder vielleicht wandelt es sich in Zukunft, weil es mehr Frauen gibt, die auch die Chance bekommen, das zu machen oder sich durchsetzen können. Das ist so wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, wo die Fans dann auch herkommen oder wer sich das dann anhört.
Ich finde es auch spannend. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu Konzerten gehe von Artists, die ich cool finde, ich versuche es gerade so ein bisschen zu rekapitulieren, aber so zum Beispiel Big Thief oder so, dann auch eher so, also ähnlich vielleicht dann vom Publikum wie bei mir, was ich immer gar nicht so verstehe, aber dass da nicht so viel mehr noch junge Leute hingehen. Aber ja, es ist unterschiedlich. Aber so ein paar Beispiele fallen mir ein, wo das eben dann auch so ein bisschen ähnlich ist. Also die Bands, die ich halt cool finde, dass da das Publikum auch ähnlich vielleicht ist als wie bei meinen Shows. Ich glaube, so, wenn es dann so ein bisschen poppiger wird, und ich würde schon sagen, dass ich ja beides irgendwie vereine, wie jetzt irgendwie Phoebe Bridgers oder so, dann ist auch meistens eher jüngeres Publikum da.
Also ist es tatsächlich, du machst da ja so ein Fass auf mit dem, wenn es poppiger wird, kommen auch eher die Frauen. Da sind wir ja schon gerade wieder bei so Geschichten. Warum sind denn die Festivals oder die großen Konzerte, die so männerdominiert sind, die Festivals sind nun mal aus dem Rockbereich entstanden. Ist das schon ein Grund? Das sind dann auch mehr Männer, die es anhören und dementsprechend wollen die auch mehr die Musik haben? Oder setzen sich die Männer einfach nur mehr durch? Wie schätzt du das ein?
Also ich finde es, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also Rockfestivals, in dem Sinne sehr große Rockfestivals, was gibt es denn da überhaupt noch? Rock am Ring? Ich kenne mich da nicht so aus. Das ist ja nicht die, sind jetzt nicht die Festivals, wo ich so stattfinde. Dann gibt es aber halt ja eher die riesigen, eher so Mainstream-Festivals, wie jetzt irgendwie Deichbrand, Hurricane, Southside und so. Also die Liga, muss ich halt sagen, also haben jetzt auch auf dem Deichmann gespielt, aber grundsätzlich finde ich ja statt, oder die meisten Gigs, die ich spiele, sind auf kleineren Indie-Festivals und da sehe ich halt dieses Problem gar nicht. Also das Line-Up ist da halt sehr ausgeglichen oder da merke ich einfach auch eine sehr große Awareness rund um das Festival und das zieht sich natürlich auch durchs Line-Up. Und deswegen bin ich damit meistens noch gar nicht so in so eine direkte weißt du, so Konfrontation gekommen. Aber wenn ich natürlich dann nach oben schaue, so nächstes Mal, auf die großen Festivals, da sieht man ja sehr, sehr, sehr eindeutig, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist zu einem ansatzweise ausgeglichenen Line-Up. Und ich glaube, also woran liegt das, dass die Leute, die da in Machtpositionen sind, glaube ich, einfach nicht sich trauen, vielleicht was zu verändern, I don't know. Ich glaube nicht, dass man das einfach so darauf schieben kann, dass da mehr Männer hingehen und die das dann auch wollen würden. Also ich glaube, also das fände ich eine sehr schwache Aussage, wenn ich das von einem Booker von einem Festival hören würde. Wenn so sehr obviously so klar ist, dass es ja auch größere Flinter-Acts gibt, die man auf Mainstages stellen kann.
Aber wenn man das Verhältnis... Wenn man das Verhältnis nimmt, ist es doch schon, ist es schon eine ganze Ecke weniger. Also es mag sein, dass es
eine Auswahl, meinst du quasi?
Ja, die Auswahl. Also so einfach, weil warum auch immer der Erfolg oftmals bei den männlich dominierten Bands oder Solokünstlern größer ist. Ich nehme natürlich, es gibt immer die Ausnahmen, ne? Also es gibt natürlich immer die großen Reißer, die es auch bei den Frauen gibt, aber das ja.
Aber das ist ja, das ist so ein bisschen so ein Kreislauf, wenn man, glaube ich, dann immer sagt, die Auswahl gibt es nicht so richtig und dann bietet man aber den.
Bietet es nicht an, ja.
Genau, halt, bietet ja, man ja. Halt, also dann nimmt man halt ein bisschen weniger famous Act, der aber dann halt Flinter besetzt ist. Das ist doch egal. Also ich glaube schon, ich habe da jetzt keine Statistiken im Kopf und es wird sicherlich stimmen, dass, naja, auch in der Rockmusik dann weniger, wenn man jetzt so auf dem Papier sieht, dann vielleicht weniger gerade aktuell erfolgreiche Flinter-Acts gibt, kann vielleicht sein, aber wenn da nicht irgendwie große Bookings oder Festivals anfangen, trotzdem auf Line-Ups irgendwie das stattfinden zu lassen, auf in einem ausgewogenen Maße, ja. Wie soll sich dann das andere Verhältnis ändern? Also deswegen denke ich, genau, das mag vielleicht auf jeden Fall stimmen, aber dann ist es ja so, dass sogar Festivals eher eine Chance haben, das auch auf Dauer verändern zu können, dass sich irgendwie das Verhältnis davon umdreht, weil ich glaube schon, dass es ein bisschen egal ist, vielleicht für ein großes Festival, ob da jetzt zum 8. Mal, keine Ahnung, ich will jetzt keine speziellen Namen nennen, aber ich finde schon, es ist auch,
ich weiß, was merkt du meinst,
irgendwie ja. So, alle 3 Jahre sind schon auch ein bisschen dieselben Headliner hier und da und ich glaube schon, dass es da eine Auswahl, die groß genug ist, gibt, an der man sich bedienen kann, die trotzdem auch Leute zieht und so. Also ich glaube, das ist eher so ein bisschen vielleicht dann eine Ausrede, weil ich glaube, die Auswahl an sich ist schon da, würde ich jetzt mal sagen.
Also ich glaube, man muss sich einfach mal damit prinzipiell auseinandersetzen und man muss es wollen. Also ich hab natürlich bei mir vorher auch mal so geguckt, wie sieht es denn bei mir in dem Podcast aus? Und der ist zumindest ausgeglichener als manches große Rockfestival. Ja. Ich komme immer noch nicht auf die 50%. Ich gebe mir Mühe, weil ich höre auch beides relativ viel, gar nicht so viel unterschiedlich. Aber irgendwie, ja, kann ich auch noch nicht genau sagen. Aber ich habe es mir tatsächlich auf die Fahne geschrieben, das noch mehr zu beachten. Also ich werde jetzt keine Quote einführen, denn, dass irgendwer nicht am Ende noch das Gefühl bekommt, ach, ich bin jetzt hier nur da, um irgendeine Quote zu erfüllen. Aber ich versuche da auch noch mehr, mich auch mit auseinanderzusetzen. Und ich höre es ja auch, aber ich kann es für mich auch gar nicht so erklären, weil ich habe zuerst noch gedacht, wenn ich so überlege, das waren schon einiges an Weiblichen, da habe ich angefangen, bin ich da durchgegangen. Ich habe jetzt 120 Künstlerinnen gehabt und ich
jetzt
bin
haben wir auch,
über 35% Frauen, aber es ist immer noch unter den männlichen und ich weiß auch nicht, ob das dann eher an der Art, also ich sage ganz viel an Indie-Pop, was ich mache, vielleicht ist
ja. Ich wollte gerade sagen, also eben gerade haben wir ja auch kurz eher so über die Big Player gesprochen, würde ich sagen. Und hier, oder wir reden ja auch eher, also weil ich darin stattfinde und du ja auch, die meisten der Leute, die du interviewst, sind ja so in der Indie-Szene unterwegs. Aber du hast natürlich, also es zieht sich schon ja bis dahin. Also da ist auf jeden Fall, ich meinte ja vorhin schon, so auf den Festivals, auf denen ich so spiele, da habe ich bisher eigentlich immer genau eher die Erfahrung gemacht, dass da ein sehr ausgeglichenes Line-Up die Bühne geboten wird und dass darauf geachtet wird. Aber es stimmt natürlich, dass es sich schon auch so ein bisschen in die Szene zieht, dass da immer noch auch ein Ungleichgewicht ist. Aber ich glaube, sobald sich halt, da oben, auch halt nicht, also es ist ja alles, was sich so, also nichts ändert, meine ich, dann gibt es ja natürlich auch weniger Vorbilder. Das ist so, wie sagt man dann so, die Katze weiß sich in den Schwanz, ist das nicht so? Ich bin ganz schlecht mit so Sprichwörtern, aber natürlich ist das was, wenn auf so größeren, auch mainstreamigeren Festivals sich da nichts verändert, ist natürlich auch schwierig, wenn immer nur so von unten so eine kleine Veränderung, weißt du, hochkommt. Und,
aber manchmal muss sie von unten kommen. Also ich habe in den letzten Jahren wirklich viel mehr gemerkt, dass auch diese ganze Awareness-Geschichte hat erst oftmals bei den kleineren im kleineren Bereich angefangen.
Bestimmt
und
schon, ja.
Da wurde es immer mehr ein Thema und jetzt sind auch schon größere Acts und so weiter, die da in, also einige zumindest, die in die Richtung arbeiten und auch schon vorher irgendwelche Ansagen machen und so weiter. Und das kam aber tatsächlich so ein bisschen von unten hoch. So.
Und das, ja, es ist ja auch wichtig und auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist eher so, wenn die da oben, das klingt immer so doof, aber das, wir wissen alle, was ich meine, nicht mitziehen, so, dann ist natürlich irgendwo eine gewisse, kommt man nicht irgendwie über so eine gewisse Schwelle, weil ich glaube, irgendwie in vielen, also ich zum Beispiel auch, als ich kleiner war, da, ich komme nicht aus so einer Musikbubble und auch nicht aus einer Musikfamily oder so, das heißt, so die Musik, die ich erstmal so, bis ich mich dann mehr angefangen habe, mit Musik auseinanderzusetzen, konsumiert habe, war halt eher dann so die klassischen Radiosender und die vielleicht auch dann die klassischen drei Festivals, von denen man mal so hört. Und das sind nun mal ja einfach immer so die größten, Mainstream-mäßigsten, die die meisten Leute erreichen. Und das sind ja dann Sachen, zu denen man so aufschaut, dann irgendwie, wenn man vielleicht anfängt oder anfangen wollen würde, sich mit Musik zu beschäftigen. Aber das wäre natürlich schön, wenn man da nicht erstmal wahnsinnig viel tief graben muss und erstmal irgendwie in die Musikszene einsteigen muss, um dann irgendwie zu checken, dass man da auch seinen Platz haben kann, sondern wenn das irgendwie ja noch ein bisschen auch für die breite Masse sichtbarer wäre, irgendwie, damit
noch,
es natürlich
auch noch, wird noch näher ran, noch mehr um die Ecke, anstatt wirklich, keine Ahnung, wie viele Kilometer in eine Großstadt fahren zu müssen, um vielleicht doch mal überhaupt selbst kleinere Acts zu sehen.
Ja,
also, das ist ja. Das hat sich ein bisschen geändert, aber auch noch nicht viel. Vor allem jetzt nicht. Corona hat dann nochmal ein tiefes Loch reingerissen, weil ganz viele Clubs auch kaputt gegangen sind, die kleiner waren. Und die,
voll. Ja. Das stimmt auch. Ja.
Bleiben wir noch bei dir und bei deiner Musik. Wir haben schon darüber gesprochen, dass du ein Album für dieses Jahr planst. Jetzt kommen so ein paar Fragen zu deinem Album. Ich weiß, ich brauche gar nicht zu fragen. Ich glaube, du weißt das Datum selber noch nicht ganz genau. Kannst und wirst kein Datum verraten, was ich auch ganz spannend finde. Kannst du zumindest einen Zeitraum sagen? Also dieses Jahr ist ja auch schon mal ein Zeitraum wahrscheinlich, ne? Ende des Jahres?
Mein Zeitraum ist 2025.
Okay.
Ja, aber schon eher in der zweiten Hälfte, würde ich sagen. Ich werde natürlich auch vorher Songs auskoppeln. Ja. Und das geht auch bald los. Und dann wird es in der zweiten Jahreshälfte, wird dann auch mein komplettes Album erscheinen.
Okay. Wie viele Songs wirst du auf dem Album haben? Weißt du schon? Ich
sag mal 12 bis 14.
12 bis 14, okay. Und die Formate, die du würdest als Vinyl, als CD oder als...
Beides, denke ich. Ja. Also doch, beides. Geben.
Ist ja ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt auch immer wieder schon gesehen, auf den Konzerten, dass dann am Merch auch Kassetten standen. Ich hab, wo seid ihr denn gelandet?
Wurde ich auch einmal gefragt, neulich zum ersten Mal allerdings. Und
ich finde es spannend. Also,
vielleicht.
Wahrscheinlich gibt es die Kassetten auch noch länger als die CDs oder so. Die Platten haben die ja schon, die CDs wieder aus den Regalen vertrieben. Also ist tatsächlich so.
Ich denke, es gibt immer so Phasen, ne? Aber ja, wer weiß, vielleicht mache ich auch Kassetten.
Ja, ist natürlich. Oder je mehr man machen will, umso aufwendiger und vor allem umso teurer ist das.
Ja, genau, voll. Also ich hatte bisher noch nie CDs. Meine EPs gab es immer nur auf Vinyl. Und ich muss schon sagen, dass, glaube ich, so jede zweite Show mindestens kam eine Person, die nach CDs gefragt hat. Ja. Und deswegen habe ich jetzt auch beschlossen, zum Album vielleicht mal wieder CDs zu machen. Aber wusste gar nicht, dass das noch so ein Ding ist.
Wenn man, bleiben wir mal noch bei deinem Album, wenn man deine Musik bis jetzt verfolgt hat, gibt es größere Veränderungen auf dem Album oder ist es nur so eine Fortsetzung? Ist ja immer, Veränderung ist ja immer drin, weil es auch mit Erfahrungen zu tun hat und sonst irgendwie, aber manche sagen, ich möchte jetzt was ganz anderes machen auf der nächsten Geschichte oder so. Auf was können sich deine Fans einstellen?
Ich finde das Wort Fortsetzung da eigentlich, glaube ich, vielleicht ganz, ganz passend. Also es wird, ich glaube, wenn jemand jetzt schon sich so ein bisschen reingehört hat in meine bisherigen Veröffentlichungen, dann wird niemand jetzt krass überrascht sein. Irgendwie stilmäßig, genremäßig werde ich jetzt nicht komplett abdriften, sondern und meine Inspirationen sind auch größtenteils dieselben geblieben. Natürlich kommen da immer mal neue dazu, aber ja, es ist auf jeden Fall rockig und es hat aber auch so teilweise ruhigere Parts. Das Album hat ruhigere Parts, wo man vielleicht dann mehr noch so Phoebe Bridgers, Phoebe Go, solche hier und da auch folkigeren Sachen raushört. Und auch hier und da noch ein bisschen mehr diese, ich würde fast sagen, leicht country-esque Sheryl Crow, ja. Alanis Morissette-Momente gibt es auf jeden Fall auch. Ja, also ich finde, es vereint ganz gut meinen musikalischen Geschmack.
Wann hast du angefangen, die Songs dafür zu schreiben oder zu war das so fließend oder bist du jemand, der so mit einer EP, wenn die Songs raus sind, anfängt neue zu machen oder überlappt sich das alles so ein bisschen? Das hat ja auch ein bisschen was dann mit der dementsprechenden Fortsetzung zu tun.
Auf jeden Fall so überlappend eher. Also ich habe einen Song habe ich letzte Woche geschrieben.
Okay.
Den musste ich noch fertig schreiben, den habe ich jetzt letzte Woche, jetzt ist es auch offiziell fertig, das Album. Und genau das, und der Song, der vielleicht so am ältesten ist, den habe ich schon, das ist eine Demo, die schon seit 5 Jahren das so bei mir rumliegt. Mhm. Also den Song habe ich vor, ich glaube 2020 geschrieben oder 2021 Anfang. Ja, also so dazwischen quasi. Das meiste ist schon eher aktueller, würde ich sagen, aber es sind so 2, 3, 4, ich weiß gar nicht aus dem Kopf direkt, aber vielleicht so um die 4 Songs, die sind auch schon eben einige Jahre alt und waren schon immer so in meinem Kopf, dass ich die releasen will und für die war jetzt so der richtige Platz auf dem Album. Und das hat auch die Arbeit im Album halt spannend gemacht, dass man halt teilweise irgendwie Songs hatte, die super frisch waren. Das macht natürlich auch übelst Spaß, die dann so direkt quasi fertig zu machen. Manchmal ist es halt herausfordernd, da irgendwie mal eine Demo von vor 4 Jahren liegen hat,
ja.
Die irgendwie dann fresh zu machen für ein Album. War aber auch cool. Also ja, ich fand das ganz eine ganz gute Mischung irgendwie.
Bist du jetzt bei den einzelnen Songs noch in ganz unterschiedlichen Stadien, wenn du jetzt gerade gesagt hast, du hast jetzt einen Song ganz frisch, den musst du noch fertig machen, dass der noch draufkommt, dass der jetzt fertig geschrieben ist. Hast du andere schon aufgenommen und sind schon fertig oder gehst du jetzt in einen kompletten Aufnahmeprozess oder wie geht es mit dem Moment weiter? Wo stehst du gerade?
Nee, das Album habe ich aufgenommen mit meiner Liveband letztes Jahr im Sommer. Und genau für den einen Song, da fehlten noch Lyrics. Deswegen, das meinte also ich jetzt in dem Fall mit fertig geschrieben, genau. Ja. Aber ansonsten sind die Songs alle fertig recorded. Das haben wir im Sommer gemacht. Und im Toolhaus in Rothenburg an der Fulda. Und sind nur jetzt gerade noch so in den finalen Mixing-Prozessen.
Ja.
Genau.
Das hat sich nur, die Frage hat sich so aufgedrängt, weil du gerade gesagt hast, ich habe jetzt gerade noch einen Song fertig.
Genau, der war quasi auch schon sehr weit und da fehlten mir noch Lyrics und das hatte mich auch wahnsinnig gestresst.
Ich habe nur gedacht, so holla, im Sommer oder ab der zweiten Jahreshälfte, Herbst, soll die Battle rauskommen, dann ist aber jetzt, dann muss ich ja schon ein bisschen was fertig haben, sonst wärst du wahrscheinlich.
Ich würde sagen, es ist zu 80% fertig.
Okay. Ja. sonst wirst du jetzt hier so entspannt, wie ich dich wahrnehme, würdest du dann nicht sitzen, wenn das so noch. Bei den Songs, ich weiß, dass du, wir machen es andersrum. Wir bleiben noch mal ganz kurz auch noch bei den Künstlern, KünstlerInnen, die du uns vielleicht vorschlagen möchtest. Das ist vielleicht ganz spannend. Gehen mal den Schritt, um dann noch vielleicht auch ein bisschen über dein Album zu sprechen. Machen wir dann das Break und habe eben diese Rubrik mal drin, dass du vielleicht irgendjemanden hast, den du, oder auch wenn du 2 hast, gerne den HörerInnen weiterempfehlen möchte. Ja, gerne, auf alle Fälle.
Und zwar einmal Phoebe Go, eine australische Künstlerin, von der ich super doll Fan bin. Und die hat auch letztes Jahr ein Debütalbum rausgebracht, das heißt Marmalade. Und das war, glaube ich, auch mein somit most, das Album, was ich mit am meisten gehört habe. Letztes Jahr.
Das und was macht die für Musik? So ähnlich wie du? Oder weil du sagst, du hörst
weniger,
so
eher noch ein bisschen ruhigerer, so ein bisschen mehr noch Richtung so Singer-Songwriter, folkier Richtung. Also nicht ganz so rockig.
Hättest du da einen Song, den ich in die Playlist reinpacken könnte, was würdest du sagen?
Ja, voll gern. Ich muss kurz in mich gehen. es ist schwer, da einen Lieblingssong zu küren, aber ich würde sagen, Love You Now.
Okay.
Das ist der Opener-Track vom Album. Das
ist immer ganz, ganz spannend aus so einer Sichtweise, das dann auch aufzugreifen. Weil ich kenne sie, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann sie jetzt auch gerade nicht zuordnen. Von daher finde ich es immer ganz gut. Und
das zweite wäre die Künstlerin Liesel aus Würzburg.
Okay.
Und Liesel hat auch gerade ihre Debüt-EP veröffentlicht und das auch so in die Pop, in die Rock. Und die heißt I Don't Know If It's Irony. Ist auch eine sehr, sehr, sehr schöne EP. Und ich würde den Titel Girls Like You.
Okay, spannend. Wenn ich den Namen Liesel höre, hätte ich jetzt erstmal davon gedacht, dass wir ein Female Artist hätten, die auf Deutsch singt. Aber nein.
Genau, ist englischsprachig, ist der auch so, in so eine Boy Genius Richtung voll. Ja.
Ah, toll, also warum ich, eine andere Frage, ich will natürlich auch noch auf ein paar andere Künstler, ich weiß, dass du ein paar Kooperationen gemacht hast, also ich weiß, die, ich habe Blush Always bei mir zu meinem Podcast gehabt und da hast du auf der letzten Bigger Picture einen wahnsinnig tollen Song, habt ihr zusammen aufgenommen, der ist da auf der Geschichte drauf und wie ist die Kooperation? Ihr kennt euch, glaube ich, auch schon ein bisschen länger, ein bisschen besser, ne?
Genau, ja, wir kennen uns relativ auch, seitdem wir beide so angefangen haben.
Die Musik ist auch ähnlich, also geht ja auch in die, zumindest in die Richtung 90er Jahre, Crunch,
Gitarrenlastig. Ja, wir haben viele gleiche Inspos auf jeden Fall. Ja, voll. Genau. Ich glaube noch, ich weiß noch, Katja hatte mir geschrieben, kurz nachdem ich meinen ersten Song, nämlich Second Floor, veröffentlicht hatte und irgendwie geschrieben so, ey, nice Song. Ich weiß nicht mehr genau, was sie geschrieben hat, aber so von wegen, ey, wir machen doch auch ähnliche Musik vielleicht. Sie hat auch, glaube ich, im ersten Moment, weiß gar nicht, ob sie schon nach einem Treffen gefragt hat, aber wir haben dann so ein bisschen uns ausgetauscht und es war mega schön und dann haben wir uns getroffen und unser erstes Date war bei einem Snail-Mail-Konzert.
Okay. Ja,
und auch eine unserer beiden Favorite. Und dann haben wir uns angefreundet und auch als wir uns dann einmal getroffen haben, da war ich bei ihr in Leipzig. Wir hatten gar nicht so unbedingt jetzt gezielt vor, irgendwie kommen wir schreiben einen Song zusammen oder wir machen eine Kollaboration, sondern wir haben wir waren auch bei einem Konzert und haben einfach super viel uns ausgetauscht und haben dann den Song geschrieben. Und es ist irgendwie voll, es war richtig schön. Es war auch mein erster.
Man so supportet erfahren. Sich dann auch irgendwie ein bisschen gegenseitig, ne? Also das ist auch, finde ich, auch wichtig, dann gerade auch auf der Ebene, die auch dann an die eigenen Fans weiterzureichen und zu sagen, so sieht's aus und mit der mache ich auch noch was. Und
ähnlich, ich glaube vor allem,
Ja, nee, erzähl weiter, alles gut.
Ich meine, ich glaube vor allem ist es halt so durch dieses ganze Social-Media-Gedöns, da neigt man irgendwie schnell dazu, wenn man sich halt eben auch nicht austauscht, dass natürlich diese Neid- und Vergleichgedanken dadurch so voll, wie sagt man, befeuert werden. So
befeuert,
sagt man.
Ja.
Und gerade vielleicht auch, wenn man dann irgendwie in einer ähnlichen Szene oder Genre unterwegs ist, glaube ich, wichtig, sich irgendwie auszutauschen und voneinander zu lernen, weil ich meine, das sind die Leute, die einen, glaube ich, selber eigentlich am meisten verstehen.
Ja.
Und das, also die Erfahrung habe ich halt bisher einfach zu 100% immer gemacht, dass mich das am Ende, dass mir so viel besser geht, wenn ich mit den Leuten mich austausche, mit denen es vielleicht am naheliegendsten wäre, sich vielleicht auch zu vergleichen, was irgendwie nie eine gute Idee ist, irgendwie sich da irgendwie mit seiner Kunst irgendwie zu messen oder zu vergleichen. Deswegen bin ich so froh, dass wir da, also dass wir jetzt befreundet, also wir waren ja auch noch nie was anderes als Freunde, aber dass wir uns angefreundet haben und genauso auch noch mit anderen Künstlerinnen so in der Szene, ist irgendwie kann so viel Schönes auch draus entstehen, wenn man sich halt austauscht. Und ich finde, das passiert aber auch so schnell natürlich über dieses Social-Media-Ding, dass man halt so viel von den anderen natürlich mitbekommt und sich dann irgendwie vergleichen kann.
Ist aus dieser Szene und aus diesem Austausch auch, ich weiß, dass du auf Shit Me Beers, also mit Maxi zusammen, einen Song gemacht hast, der da auf dem Album drauf ist, was ich als das beste Jahresendsalbum seit den letzten Jahren, also was am Ende des Jahres rausgekommen ist, empfinde. Absolut tolles Album, also packe ich auch einen Song aus der Playlist rein. Hört euch das an, wenn ihr es noch nicht kennt. Ist tolle Musik. Ist das auch ähnlich aus dieser Konstellation zustande gekommen?
Ja, also genau, Maxi kommt ja auch aus Hamburg oder wohnt auch in Hamburg und da ist natürlich irgendwie noch naheliegender auch, dass wir quasi ja hier zusammen in einer Stadt wohnen und sind auch schon länger befreundet und kennen uns gut und deswegen war das dann auch eben wie so ein nices Add-on, dann auch noch natürlich irgendwie mal Musik zusammen zu machen oder auch einen Song zusammen zu machen. Aber eben basierend irgendwie auch auf schon so einer Freundschaft, das fühlt sich dann natürlich auch voll gut an und anders an, als wenn man vielleicht, das hatte ich jetzt noch nie, aber so vielleicht zusammengesteckt wird mit irgendeinem Artist, den man gar nicht kennt und dann irgendwie zusammen was schreiben soll, das ist natürlich auch immer wahnsinnig weird und schwierig und in dem Fall waren das beides halt so Sachen, die sich einfach sehr natürlich angefühlt haben und ergeben haben und genau, ich weiß gar nicht sogar, ob ich Maxi eher so durch auch gemeinsame Friends kennengelernt habe und gar nicht jetzt nur durch die Musik. Sondern einfach irgendwie hier über ähnliche Kreise in Hamburg.
Ja. Um das Ganze nochmal rund zu kriegen zu deinem neuen Album, kommt natürlich die Frage, gibt es eine Kooperation oder wird es eine Kooperation auf dem neuen Album geben oder ist da gar nichts drauf?
Auf meinem Album gibt es keine Kooperation.
Okay, hat sich nichts
aufgetan. Es sind Kooperationen in Planung und in der Mache, aber auf meinem Album ist kein Track mit einem Feature oder mit einer Kollaboration.
Okay, dann haben wir den Rückschritt zum Album, um das nochmal rund zu kriegen, auch rausgekriegt und geschafft. Das heißt, deine Zukunft wird auch erst noch so aussehen, volle Konzentration auf das alles fertig zu machen. Die ersten Vorab-Songs stehen demnächst schon an, hast du ja schon gesagt.
Yes.
Und dann spielst du auch im Sommer noch ein paar Festivals oder ein paar Shows oder ist da noch gar nichts geplant? Wie konzentrierst du dich im Moment erst nochmal voll drauf, das mit dem Album fertig zu machen?
Also ein paar Shows sicherlich, ein paar Sachen sind geplant, aber noch nicht super viel, also auf jeden Fall weniger als die letzten 2 Jahre, da habe ich sehr, sehr viel gespielt.
Ja.
Und ich glaube, es war jetzt, also jetzt sowieso die Winterpause, ist ja meistens eh immer so ein bisschen Live-Pause, die tat mir aber auch gut oder brauchte ich natürlich auch, um das Album fertigzustellen. Und auch jetzt, wenn es dann darum geht, irgendwie ganzen Songs zu releasen und so, ist glaube ich auch gar nicht so schlecht, dass vielleicht dann dieses Jahr ein bisschen ruhiger ist um live. Zumindest jetzt den Sommer über. Mal sehen. Aber ein paar Festivals spiele ich auf jeden Fall, ja.
Sehr schön. Ja, sehr schön, dass du so viel über dich und über deine Musik und vor allem über das kommende Album auch erzählt hast. Kann schon kaum abwarten, wann die erste Single dann kommt, wann es neue Musik gibt. Danke, dass du so viel erzählt hast. Hat mich auch wieder ein bisschen weitergebracht, was die Musik und vor allem die Sichtweise, ich finde ja auch die Sichtweise von den Künstler, Künstlerinnen immer sehr, sehr wichtig. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem, was da demnächst alles kommt. Und ja, danke, dass du da gewesen bist. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Tschüssi, vielen Dank dir für die Fragen.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.